Teil auf die Theorie eingehen und da auch praktisch die Kernelemente darstellen und aufzeigen, wie auf theoretischer Ebene oder wo es auf theoretischer Ebene meiner Ansicht nach bei dieser sogenannten Theorie hakt. Ich möchte dann in einem zweiten und dritten Teil vor allem auf den praktischen Aspekt dieser Theorie eingehen. Meine These wäre, dass diese Theorie vor allem eine praktische Theorie da ist, die dazu dient, a, bestimmte Gesellschaftssysteme zu legitimieren und b, einen politischen Kampf gegen bestimmte politische Spektren zu führen, aus Gründen, die mit dieser Theorie erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Auf den legitimatorischen Aspekt dieser Theorie möchte ich in einem zweiten Teil eingehen von dem Vortrag. Man kann ihn, denke ich, ziemlich gut sehen an der Geschichte der Totalitarismus- bzw. später Extremismus-Theorie, also daran, wie sie entstanden ist, unter welchen Umständen sie entstanden ist, unter welchen Umständen sie in den Hintergrund gestellt wurde, denn diese Theorie ist eine Theorie, die ganz fürchterliche Konjunkturen hat. Es gibt im letzten Jahrhundert, gab es Jahrzehnte, da war sie völlig out, da hat kein Mensch von der Extremismustheorie gesprochen. Und es gibt Zeiten wie jetzt, wo sie total in ist und sogar noch weiter im Kommen ist und wo alle, die irgendwie sich einbilden, in diesem Staat hier eine wichtige Rolle zu spielen, fest an sie glauben. Und diese Konjunkturen, die diese Theorie hat, wie eigentlich keine andere, die hat eben auch was mit ihrem praktischen Nutzen zu tun. Und im dritten Teil möchte ich dann eben auf den praktischen Nutzen eingehen, den diese Theorie vor allem seit 1990 wieder entwickelt und was im Moment auch immer mehr zunimmt und das wäre meine Einschätzung auch noch weiter zunehmen wird. Gut, wenn man sich mal überlegt, wo diese Extremismustheorie, ich sage jetzt mal Extremismustheorie, nachher komme ich dann bei dem historischen Teil zu dem Begriff Totalitarismustheorie, aber erstmal sage ich jetzt Extremismustheorie, das beides ist ganz eng verwandt, wo diese Extremismustheorie eigentlich für da sein sollte, das ist ganz einfach Folgendes, um Phänomene wie das hier zu erklären. Oben und rechts sind verschiedene aktuelle Nazi-Organisationen zu sehen, beziehungsweise ein vereinzelter Nazi oben auf dem Aufmarsch. Links unten ist die Einfahrt zu Auschwitz zu sehen, als eben Symbol für den Nationalsozialismus und seine wirklich in der Geschichte noch nie dagewesenen, zuvor nie dagewesenen Folgen. Die Extremismustheorie soll ja eigentlich dafür da sein, also zumindest mal das, was man so Rechtsextremismus oder extreme Rechte nennt, erklären zu können. Es gibt oder gab in der Geschichte der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts vor allem ganz unterschiedliche Versuche, das zu erklären, was auf diesen Bildern hier zu sehen ist. Der eigentlich bekannteste oder auch einer der wirklich theoretisch fundierten Versuche arbeitet mit dem Begriff Faschismus. Wenn man sich mal eine ganz landläufige, jetzt gar nicht irgendwie tief ausgreifende Definition des Begriffes Faschismus anschaut, dann findet man willkürlich ausgewählt zum Beispiel diese hier im Netz, ganz einfach. Zitat: Mit dem Begriff Faschismus werden eine Reihe von politischen Bewegungen und Systemen beschrieben, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden und charakteristische Gemeinsamkeiten besitzen, ausgeprägte Orientierung auf eine Führerperson, nationalistische, antikommunistische, antidemokratische und antipluralistische Einstellung sowie ein gewalttätiger Wille zur Macht und Verherrlichung des Militärischen. Antisemitisches und rassistisches Gedankengut finden sich in allen faschistischen Bewegungen am ausgeprägtesten in Deutschland. Zitat Ende. Das ist eine ganz einfache Definition des Begriffes Faschismus. Man sieht, und das ist ganz entscheidend für die Auseinandersetzung mit dem Thema Extremismustheorie, man sieht, dass hier mit Inhalten gearbeitet wird. Es wird in dieser Definition geredet von Nationalismus. Es kommt vor der Begriff Antikommunismus, also ein Vorgehen gegen kommunistische Organisationen oder Einstellungen. Es wird hier gesagt, es geht um Antidemokratisches, also um eine Feindschaft gegen die Demokratie. Es geht um antipluralistische Einstellungen, also um Einstellungen, die jegliche Vielfalt, jegliche irgendwie geartete Vielfalt ablehnen. Es geht um Verherrlichung des Militärischen, also um Militarismus. Das sind alles inhaltlich gefüllte Begriffe. Das sind Phänomene, die man in der Gesellschaft beobachten kann und die eine Qualität aussagen. Ja, das hier, wie gesagt, als Beispiel für den Begriff Faschismus und den Umgang damit. Nun ist es so, nochmal kurz zurück, der Umgang mit dem Begriff Faschismus stößt auf verschiedene Probleme. Zum Beispiel gibt es eine Kritik an dem Begriff, die sinngemäß sagt, es ist ja so, dass dieses Phänomen, was der Faschismus darstellt oder was auch der Neonazismus darstellt oder der alte Nazismus, da sind ja Elemente drin, wie zum Beispiel der Nationalismus, die gar nicht so abgehoben sind vom Rest der Gesellschaft, sondern die praktisch bestimmte Elemente radikalisieren, die auch beispielsweise in konservativen Milieus anzutreffen sind. Also eben der Nationalismus. Nationalismus findet sich nicht nur in der äußersten Rechten, also in faschistischen Organisationen oder wie auch immer man sie nennt, sondern Nationalismus findet sich auch in der Mitte der Gesellschaft und in konservativen Organisationen. Ist es dann, so wäre eben eine mögliche Kritik an dem Begriff Faschismus, nicht angebracht, einen anderen Begriff zu wählen, der die Kontinuitäten in die Mitte der Gesellschaft rein verdeutlicht, der also deutlich macht, es geht bei der, wenn man sie dann extreme Rechte beispielsweise nennt, nicht um was völlig Abgehobenes, was mit dem Rest der Welt nichts zu tun hat, sondern es geht um was, was wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommen kann. Ja, und einer, der so argumentiert und dann entsprechend auch andere Begriffe verwendet, ist Richard Stöss, ein bekannter Politikwissenschaftler. Der hat im Jahr 2000 einen Aufsatz geschrieben, er hat sehr viel geschrieben, aber ausgewählt habe ich hier mal einen Aufsatz, aus dem ich die Merkmale zitiert habe, mit denen er die extreme Rechte definiert. Er sagt, also Richard Stöss sagt, die extreme Rechte ist gekennzeichnet durch erstens einen völkischen Nationalismus, also einen Nationalismus, der sich praktisch nicht durch territoriale Staatsgrenzen definiert und sagt, wer hier in Deutschland lebt, unabhängig von Hautfarbe oder anderen Kriterien, ist Deutscher. Sondern ein völkischer Nationalismus ist ein Abstammungsnationalismus, der sagt, Deutscher oder Deutsche ist nur, wer deutsche Vorfahren hat, also deutsches Blut in seinen Adern hat. Und Richard Stöss sagt eben, er definiert eben die extreme Rechte so, dass sie auf jeden Fall einen völkischen Nationalismus vertritt. Richard Stöss zählt zu den Merkmalen, die seiner Ansicht nach erfüllt sein müssen, wenn von extremrechten Organisationen die Rede sein soll, da zählt ja auch Rassismus und Antisemitismus dazu, er zählt autoritäre Politikvorstellungen dazu, er zählt eine klare Ablehnung des Gleichheitsprinzips dazu, also er sagt, die extreme Rechte geht davon aus, nicht alle Menschen sind gleich, sondern die Menschen sind von Natur aus unterschiedlich und müssen auch unterschiedlich behandelt werden. Entsprechend definiert sich die extreme Rechte nach Stöss dann auch durch eine Diskriminierung von Minderheiten und durch die Ethnisierung sozialökonomischer Probleme. Ganz aktuelles Beispiel, die Krise. Also die aktuelle Krise ist nun ja mal eine, die ökonomisch entstanden ist, die ihre Ursachen in dem gegenwärtigen ökonomischen System hat, während die extreme Rechte das natürlich anders sieht und entweder gleich mit den ganz wüsten Verschwörungstheorien ankommt und die Wirtschaftskrise dem Weltjudentum oder anderen Hirngespinsten anlastet oder sie auch mit rassistischen Kriterien eben festmacht, beispielsweise mit rassistischen Ressentiments gegen Griechenland, aktuell ganz beliebt auf den Menschen in Griechenland rumzuhacken und zu behaupten, dass sie eben einfach mehr oder weniger von Natur aus korrupt seien und eben von daher die Krise zu verantworten hätten. Das wäre ein extrem rechter Umgang mit der Krise sozusagen. Ja, Richard Stöss definiert das alles so. Und wenn ihr diese Merkmale mal anschaut, die nach Richard Stöss erfüllt sein müssen, wenn von extremer Rechter die Rede sein soll, dann merkt man, das sind schon, naja, zumindest sehr häufig Merkmale, die tatsächlich auch irgendwie in der Mitte der Gesellschaft gefunden werden können. Also so ein Nationalismus, auch ein völkischer, findet sich durchaus auch in konservativen oder auch in rechtssozialdemokratischen Milieus. Auch autoritäre Politikvorstellungen finden sich weit über die extreme Rechte hinaus. Nur in dieser Bündelung ist es dann eben laut Stöss die extreme Rechte. Aber auch hier ganz entscheidend, es geht um inhaltliche Kriterien. Nicht einfach nur um formale, sondern es geht um Inhalte. Anders die Extremismustheorie, wie sie eben schlechthin als Extremismustheorie bezeichnet wird. Beispiel, eine Definition von Eckhard Jesse aus dem Jahr 2003. Eckhard Jesse ist einer der Gurus der Extremismustheorie überhaupt. Zitat, der politische Extremismus zeichnet sich dadurch aus, dass er den demokratischen Verfassungsstaat ablehnt und beseitigen will. Merkmale sind Freund-Feind-Stereotypen, ein ideologischer Dogmatismus und Missionsbewusstsein. Wenn man sich diese Kriterien anschaut, das ist aus einem Text, den Jesse veröffentlicht hat, für die Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, das ist nicht irgendein Text, wo er mal Überlegungen angestellt hat, sondern es ist ein Text, mit dem er arbeiten will, mit dem er auch öffentlich arbeiten will und den er ja, in die öffentliche Meinung praktisch hineintragen möchte. Wenn man sich das anschaut, dann steht erstmal da, der politische Extremismus zeichnet sich dadurch aus, dass er den demokratischen Verfassungsstaat, sprich die Bundesrepublik, so wie sie hier und heute existiert, ablehnt und beseitigen will. Inhaltlich ist damit überhaupt nichts gesagt. Damit kann gemeint sein eine wirklich fundamental linke Kritik an dem demokratischen Verfassungsstaat, wie er sich so nennt. Damit kann natürlich auch gemeint sein eine neonazistische Attacke auf die Bundesrepublik, die darauf zielt, eine Führerdiktatur zu errichten oder was auch immer. Um Inhalte geht es hier überhaupt nicht. Es geht rein um formale Kriterien, nämlich darum, alles als extremistisch zu bezeichnen, was den Verfassungsstaat, wie er hier vorhanden ist, ablehnt und eine Alternative dafür vorschlägt. Wie gesagt, nichts Inhaltliches und auch bei den Merkmalen ist es so. Ein Merkmal laut Jesse sind Freund-Feind-Stereotypen. Also Jesse sagt beispielsweise, die extreme Rechte, die haben natürlich ein klares Feindbild, nämlich die Linke, und die, so würde es Jesse sagen, extreme Linke, die hat natürlich ein klares Feindbild, nämlich die Rechte. Man könnte nun auch sagen, Eckhard Jesse hat ein klares Feindbild, nämlich den Extremismus. Also insofern hebt sich dieses Merkmal schon selber auf, weil es auch auf eben die Vertreter und Vertreterinnen der Extremismustheorie angewandt werden kann, ein klares Freund-Feind-Denken. Aber gut, man sieht auch hier wieder, es ist rein formal und zudem auch nicht trennscharf. Also wenn man sozialwissenschaftlich an ein Phänomen rangeht und eine vernünftige Theorie erarbeiten will, dann sollte man trennscharfe Kriterien erarbeiten und nicht welche, die auf alles zutreffen. Dasselbe gilt für das nächste Kriterium, ideologischer Dogmatismus. Jesse würde sagen, die extreme Rechte ist dogmatisch ideologisch gesehen und die extreme Linke ist ideologisch auch dogmatisch. Die haben völlig unterschiedliche Dogmen, aber dogmatisch sind sie beide. Nun könnte man auch hier sagen, diese Ideologie von dem demokratischen Verfassungsstaat ist ein Dogma. Es handelt sich also um eine gewisse Form von Dogmatismus. Also auch das ist wieder ein Kriterium, was überhaupt nicht geeignet ist, wäre meine These, wir können gerne im Anschluss dann noch drüber diskutieren, aber was überhaupt nicht geeignet ist, um wirklich die Phänomene, die es hier definieren soll, klar zu definieren, und zwar so, dass andere Phänomene damit nicht gemeint sind. Und das nächste trifft auf das Kriterium, dasselbe trifft auf das Merkmal Missionsbewusstsein zu. Auch hier ist es so, Eckhard Jesse würde zum Beispiel sagen, ja, die Linken, die missionieren immer, die wollen Anhänger und Anhängerinnen gewinnen. Nun ist es ja nicht so, dass jemand, der diesen demokratischen Verfassungsstaat verteidigt, da nicht auch ein gewisses Missionsbewusstsein entwickeln kann. Natürlich kann man das, wenn man eben die bundesrepublikanische Verfassung verteidigt, kann man das auch mit missionarischem Eifer tun. Das ist völlig banal. Trotzdem auch hier wieder so ein Fall, wo einfach die Merkmale, die irgendwie halt das definieren sollen, was Eckhard Jesse da als extrem abtut, nämlich die Linke und die Rechte, sofern sie eine bestimmte Ablehnung des bundesrepublikanischen Systems aufweisen, die zu definieren. Ähnlich unscharf geht es weiter, wenn Eckhard Jesse sich auslässt über Extremismus und Gewalt. Zitat: Es gibt nicht nur verfassungsfeindliche Methoden, sondern auch verfassungsfeindliche Ziele. Wer Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele ausübt, ist ein Extremist. Aber nicht jeder, der keine Gewalt anwendet, muss schon ein Anhänger des demokratischen Verfassungsstaates sein. Zitat Ende. Auch das ist wieder rein von der Logik her gesehen völlig hohl. Denn also er sagt, wer Gewalt anwendet, ist ein Extremist. Wer keine Gewalt anwendet, kann aber auch ein Extremist sein. Ich meine, was ist das für eine Definition? Abgesehen davon, dass die Definition auch wirklich total auf der... Na, es ist überhaupt nicht, auch überhaupt nicht trennscharf, denn es ist wirklich ja allgemein bekannt, dass es die Bundesrepublik eine Armee unterhält, dass die Bundesrepublik eine Polizei unterhält und sowohl Polizei als auch Armeen sind dafür da, in gewissen Fällen auch Gewalt anzuwenden. Also die Gewalt ohne eine inhaltliche Bestimmung kann doch nicht hier ein Kriterium für eine Zuordnung eben zu dem sein, wo Jesse das zuordnen will. Diese Unschärfen ziehen sich völlig durch diese sogenannte Theorie. Und mit links und rechts, das sieht Jesse dann so, mit Linksextremismus ist jene Spielart des Extremismus gemeint, die alle Übel des Systems in der Struktur der kapitalistischen Klassengesellschaft sieht. Unter Rechtsextremismus versteht man einen häufig mit Ausländerhass verbundenen fanatischen Nationalismus. Zitat Ende. Das ist nun der einzige Punkt, wo Jesse mal ein bisschen inhaltlich wird, also wo er mal schreibt, Linksextremismus ist einfach eine radikale antikapitalistische Kritik und Rechtsextremismus ist ein rassistischer Nationalismus. Das sind inhaltliche Kriterien, damit kann man arbeiten, warum dann diese beiden völlig unterschiedlichen Phänomene, nämlich eine entschieden antikapitalistische Kritik und ein rassistischer Nationalismus, warum das unter einem Begriff zusammengefasst werden soll, das erklärt sich hieraus überhaupt nicht. Also warum eben beides als Extremismus bezeichnet werden soll. Es geht so weiter, Zitat, obwohl rechts- und linksextremistische Bestrebungen einander heftig bekämpfen, benötigen ihre Repräsentanten sich gegenseitig. Will also sagen, die Linke braucht die Rechte eigentlich. Die Warnung vor dem Linksextremismus nimmt bei Rechtsextremisten einen überdimensionellen Raum ein. Umgekehrt gilt das ebenso. Allerdings ist Antifaschismus weitaus wirkungsmächtiger als Antikommunismus, Zitat Ende. Und damit will Jesse sagen, der Antifaschismus ist natürlich auch viel gefährlicher, weil er ist viel populärer und kann viel mehr Wirkung entfalten als der Antikommunismus. Man kann übrigens hier schon einen Moment erkennen, das auch für die Extremismustheorie typisch ist. Jesse sagt hier eigentlich links und rechts, das sind beides Extreme, aber das linke Extrem ist so ein bisschen gefährlicher, ne, der Antifaschismus, der ist wirkungsmächtiger. Und dass die Extremismustheorie, die ja eigentlich erstmal dazu dienen soll, das zu beschreiben, was andere Faschismus nennen, oder was Richard Stöß die extreme Rechte nennt. Unter den theoretischen Bedingungen, die Eckart Jesse hier anwendet, ist es tatsächlich so, dass die Extremismustheorie kippen kann und tatsächlich sich dann vorwiegend gegen die Linke richtet und nur noch nachrangig gegen die Rechte. Dafür gibt es ganz praktische Beispiele. Ich möchte nachher in dem dritten Teil von dem Vortrag auf solche praktischen Beispiele eingehen. Gut, es gibt verschiedene Bilder, die versuchen, diese Extremismustheorie grafisch darzustellen. Ich habe die jetzt dummerweise nicht dabei, aber es sind zwei und die sind auch ganz einfach vorzustellen. Das eine ist praktisch so ein Kreis, das ist der demokratische Verfassungsstaat und dann gibt es so einen Kreis rechts daneben und so einen Kreis links daneben und das sind jeweils halt der rechte und der linke Extremismus. Das ist so ein Bild, mit dem Extremismustheoretiker gerne arbeiten und die sagen halt, manchmal gibt es kleine Schnittmengen, also dann sind halt diese Kreise da außen ein bisschen reingeschoben in diesen großen Kreis in der Mitte, aber also es gibt bestimmte Schnittmengen zwischen den Extremisten und den Demokraten, aber die sind sehr klein. Ja, das ist so das eine Bild, halt diese Kreise, die nebeneinander gelagert sind, mit denen Extremismustheoretiker gelegentlich arbeiten. Ein zweites Beispiel ist das berühmt-berüchtigte U. Das U sagt auch im Prinzip, es gibt so eine demokratische Mitte und da wachsen rechts und links die Extreme raus, aber die nähern sich dann auch irgendwie wieder an. Also so, dass das von der Form her wirklich praktisch aussieht, hier demokratische Mitte, die Extreme gehen raus und werden so eine Art U und da sind sie dann plötzlich wieder ganz ähnlich. Also Eckart Jesse und solche Leute, die sagen durchaus, ja eigentlich gibt es ja eine Menge Ähnlichkeiten zwischen etwa der Linkspartei und der NPD. Beide haben eine sich sozial gebende Programmatik und beide sind extremistisch, also fast ist es dasselbe. Also solche Schlüsse ziehen manche Extremismustheoretiker auch und da arbeiten sie dann gerne eben mit diesem Bild von einem U. Okay. Das Entscheidende ist, wie gesagt, nochmal zusammenfassend, die Extremismustheorie arbeitet im Unterschied zu anderen Theorien ganz überwiegend mit formalen Kriterien und sie arbeitet ganz überwiegend damit, dass sie festlegt den demokratischen Verfassungsstaat und praktisch die Abweichungen davon misst. Wer zu sehr davon abweicht von dieser demokratischen Mitte, ist ein Extremist und ja, was dann mit ihm oder mit ihr passiert, das ist dann die Sache des Staates. Dazu später mehr. Wenn man sich die Geschichte anschaut, dieser Extremismustheorie, dann stellt man ein paar Sachen fest, die ich eigentlich recht interessant finde. Und zwar jetzt nicht nur historisch im Sinn von so einem akademischen Abhandeln, das fände ich langweilig, sondern im Sinn von der Funktion dieser Theorie. Zum ersten Mal ist diese Theorie aufgetaucht, ansatzweise in den 20er Jahren in Italien und da noch unter dem Namen Totalitarismustheorie. Damals ging es praktisch darum, Dieses Zitat hier stammt von Francesco Nitti, das war ein Liberaler im damaligen Italien und zwar ein liberaler Gegner von Mussolini. Und die Liberalen damals waren in der Lage in Italien, dass sie nicht nur gegen Mussolini waren, das waren sie tatsächlich, sondern sie waren natürlich auch gegen die Sowjetunion, also gegen eine sozialistische oder kommunistische Politik. Und Francesco Nitti hat damals versucht, halt seine Abneigung gegen diese beiden Systeme zusammenzufassen und hat dann gesagt, Zitat, Faschismus und Bolschewismus beruhen nicht auf entgegengesetzten Grundsätzen, sie bedeuten die Verleugnung derselben Grundsätze von Freiheit und Ordnung, Zitat Ende. Ist alles noch ein bisschen diffus hier, also was er mit Freiheit und Ordnung meint, aber man sieht hier schon deutlich erkennbar die Absicht, halt die beiden Systeme, die damals aus der Sicht eines Liberalen unerwünscht waren, das war natürlich vor allem der Realsozialismus, das war dann aber auch der Faschismus, den Liberale damals so nicht wollten. Also es ist eben der Versuch, diese beiden Systeme hier vom selben Standpunkt aus abzulehnen. Nun kommt da noch ein weiteres Element hinzu. Francesco Nitti sagt hier nichts über die Konservativen aus. Nun könnte man ja sagen, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Konservativen auch immer so ein Bindeglied waren nach rechts außen. Man sieht das ja auch in der Weimarer Republik. Am Ende der Weimarer Republik ist die Macht an die NSDAP übergeben worden und zwar unter tatkräftiger Mitwirkung konservativer Kreise. Für Francesco Nitti ist die politische Perspektive ein bisschen andere. Nitti als Liberaler hat natürlich immer die Idee, mit Konservativen zusammenarbeiten zu können und er hat damals auch noch die Idee verfolgt, eventuell eben mit Konservativen zusammen gegen Mussolini vorgehen zu können. Deswegen klammert er hier aus politischen Gründen auch die Konservativen schon praktisch komplett aus. Dieses Moment taucht auch später nochmal auf. Die Totalitarismustheorie hat dann eine kleinere oder sagen wir schon ruhig eine mittlere Konjunktur erlebt Ende 1939. Im September 1939 ist es so gewesen, bekanntermaßen, dass nicht nur natürlich erstmal Deutschland Polen überfallen hat, dass dann aber auch die Sowjetunion in Ostpolen einmarschiert ist. Diese Karikatur, damals in Großbritannien erschienen, kurz nach dem Überfall Deutschlands auf Polen und dem Einmarsch der Sowjetunion in Ostpolen. Diese Karikatur zeichnet hier Hitler und Stalin als praktisch zwei Vertreter, man muss jetzt nicht unbedingt sagen, gleichermaßen aggressiver Mächte aus der Sicht des Karikaturisten, aber doch irgendwie zweier Mächte, die sich da vergleichbar gegenüberstehen und deren Politik vom Standpunkt des Verfassers aus gleichermaßen zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch abgelehnt wird. Die Sache ist, dass es damals natürlich so war, dass es bei den Westmächten große Ablehnung gab, durchaus gegenüber Nazi-Deutschland, einfach weil, also Großbritannien war auch im Krieg dann mit Nazi-Deutschland, auch wenn es den Krieg erstmal, also vor allem viel später dann aktiv geführt hat. Aber das andere ist natürlich, dass die westlichen Mächte damals auch noch eine klare Position hatten, dass die Sowjetunion doch ein fetter Gegner ist für sie, als Systemgegner und dass eben die Sowjetunion als Systemgegner durchaus auch perspektivisch angegangen werden muss. Es kam dann im November 1939 dazu, dass das erste internationale Symposium überhaupt zum Thema The Totalitarian State, also der totalitäre Staat, stattgefunden hat, und zwar in New York. Es waren damals vor allem US-Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, dieses Modell des totalitären Staates durchleuchten und eben so ein Modell zu erarbeiten. Und zwar ein Modell, was dann gleichermaßen anwendbar sein sollte auf die Sowjetunion und auf den NS-Faschismus, also auf Nazi-Deutschland. Ganz ähnlich, wie es in den 20er Jahren schon der Italiener Francesco Nitti formuliert hatte, ähnliche Überlegungen finden in den Ende der 30er Jahre in den Vereinigten Staaten statt. Damals ist übrigens auch schon einer beteiligt gewesen, der dann in Deutschland, in der Bundesrepublik für die Totalitarismustheorie eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das ist Karl-Joachim Friedrich, dazu zu ihm dann gleich noch mehr. Übrigens, damals wurde vor allem der Begriff Totalitarismus verwendet und nicht wie heute eben sehr häufig Extremismus, weil damit Staatssysteme gemeint waren und die Idee, mit der man damals versucht hat zu operieren, war, dass diese Staaten totalitär sind. dass also sowohl der NS-Staat als auch der realsozialistische Staat Staaten sind, die einen umfassenden Anspruch haben und keinerlei relevante Opposition zulassen. Das war das Moment, wo die angesetzt haben, daher der Begriff Totalitarismus. Gut, das erst später. Man sieht also, die Totalitarismustheorie hatte Ende der 30er Jahre einen ersten Aufschwung, eine erste Konjunktur. Diese Konjunktur brach 1941 zusammen. Denn da haben sich die politischen Umstände geändert mit dem Überfall des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion. Es kam dann zur großen Anti-Hitler-Koalition, also zum gemeinsamen Kampf der Westmächte mit der Sowjetunion gegen Deutschland. Und es ist völlig klar, dass in so eine politische Konstellation die Totalitarismustheorie überhaupt nicht reinpasst. Also man kann nicht gleichzeitig zusammen mit der Sowjetunion Krieg führen und seine Wissenschaftler sagen lassen, die Sowjetunion und die Nazis, das ist eigentlich dasselbe. Und aus politischen Gründen ist die Konjunktur der Totalitarismustheorie damals rapide abgebrochen. Anfang der 40er Jahre hat sie keine relevante Rolle gespielt. Es gab durchaus Individuen, die mit diesen Modellen weitergearbeitet haben, aber es gab keine großen Tagungen, es gab keine populären Veröffentlichungen mehr zu diesem Thema, die auf dieser Schiene operiert hätten. Gut, die Umstände geändert haben sich dann wieder nach Kriegsende, nach der Niederschlagung Nazi-Deutschlands. Und dann kam es ja zum Kalten Krieg und dann war es natürlich wieder opportun, die Sowjetunion auch ideologisch wieder scharf anzugreifen. Und da war es dann auch wieder möglich zu sagen, die Sowjetunion, das ist im Prinzip ein System, das genauso totalitär ist wie der Nationalsozialismus. Und entsprechend kann man sehen, wie Ende der 40er und dann vor allem Anfang der 50er Jahre die Totalitarismustheorie wieder stark wird, wie sie an Universitäten vertreten wird, mit großen öffentlichen Tagungen. Beispielsweise 1953 gab es eine fette und auch damals wirklich sehr beachtete Tagung zum Thema Totalitarismus an der American Academy of Arts and Sciences. Es sind damals in den USA, aber nicht nur in den USA, viele in diesem Sinne tätig gewesen. Tätig gewesen sind unter anderem, ich überschlage das jetzt mal, Karl Joachim Friedrich und Zbigniew Brzezinski. Brzezinski kennt vielleicht der eine oder die andere von euch als ehemaligen Berater des US-Präsidenten Jimmy Carter und als heute noch einflussreichen Politikberater, Regierungsberater in Washington. Brzezinski ist derjenige, der Ende der 70er Jahre auf die Idee gekommen ist, die Taliban stark zu machen, um die Sowjetunion aus Afghanistan rauszuhauen. Dafür ist er heute bekannt. Aber Brzezinski hat in den 50er Jahren noch eine ganz andere Rolle gespielt, ebenso Karl Joachim Friedrich. Ich möchte kurz was zu diesen beiden Personen sagen, die für die Totalitarismustheorie und letztlich auch für die heutige Extremismustheorie sehr wichtig geworden sind und die auch eine interessante Biografie haben, die ein bisschen den Charakter der Entstehung dieser Theorie verdeutlicht. Karl Joachim Friedrich kommt eigentlich aus Deutschland. Er ist 1901 in Leipzig geboren worden, hat dann studiert, hat in Heidelberg studiert, hat aber auch in den USA studiert. Karl Joachim Friedrich war schon als Student sehr interessiert an den USA, auch an einem Austausch mit den USA. Karl Joachim Friedrich hat übrigens 1925 den Deutschen Akademischen Austauschdienst mitgegründet, den DAAD, um den akademischen Austausch zwischen Deutschland damals und den USA zu intensivieren. Karl Joachim Friedrich war ein Konservativer, kann man sagen, denke ich, aber er war einer, der wirklich transatlantisch orientiert war, schon damals, und dem ganz ernsthaft was daran gelegen hat, an dieser Orientierung. Er ist dann auch in die USA gegangen, hat eine Stelle an der Harvard University bekommen, ist da 1936 sogar Professor geworden. Sein Bruder ist Nazi geworden, hat in Nazi-Deutschland dann eben in der Partei mitgearbeitet und eben auch die entsprechende Politik mitvertreten. Für Karl Joachim Friedrich war das immer sehr schmerzlich, denn Karl Joachim Friedrich mochte die Nazis wirklich nicht. Er war ein Konservativer, aber kein Nazi. Und er hat sich dann während des Krieges und auch danach in den Dienst der USA gestellt, um eben die Nazis bekämpfen zu können. Er hat von 1943 bis 1946 die von ihm mitgegründete School of Overseas Administration geleitet, an der Offiziere ideologisch für Europa, für den Einsatz in Europa fit gemacht wurden. Er
ist dann 1946 bis 1948 in die US-Besatzungszone gegangen, und zwar als Berater für den Military Governor damals, den Lucius Clay, also den Leiter der US-Militärbehörden, und hat da dann eben mit dran gearbeitet, einen anderen Staat aufzubauen, der dann letztlich die Bundesrepublik geworden ist. Und die Bundesrepublik, denke ich, ist auch in etwa das geworden, was sich Karl-Joachim Friedrich damals so vorgestellt hat. Es ging durchaus in die Richtung. Karl-Joachim Friedrich ist dann wieder zurück in die USA und hat dort auch weiter gearbeitet. Zwischendurch hat er dann auch immer wieder in Heidelberg gelehrt. Also er verkörpert wirklich diese transatlantische Schiene ganz stark. Er ist sein Leben lang wirklich entschiedener Gegner der Nazis gewesen, auch später noch. Er ist aber auch entschiedener Antikommunist gewesen, und das auch schon immer. Und er hat eben auch versucht, diese beiden Elemente ideologisch zusammenzubringen. Genauso Zbigniew Brzezinski, der auf diesem Bild hier zu sehen ist. Brzezinski kommt eigentlich aus Polen, sein Vater war Diplomat. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann kann man ein bisschen verstehen, also wenn man sich Brzezinskis Biografie anschaut, kann man ein bisschen verstehen, was ihn antreibt. Brzezinskis Vater ist zuerst in den Jahren von 1931 bis 1935 in Berlin stationiert gewesen, als polnischer Diplomat an der polnischen Botschaft. Das ist einer von den schlimmsten Jobs, also eigentlich einer von den zwei schlimmsten Jobs, die es für polnische Botschafter damals geben konnte, nämlich polnischer Botschafter bei den Nazis zu sein, in dem vollen Bewusstsein, dass die Nazis durchaus immer die Idee hatten, Polen mal überfallen zu können. Das war der eine Punkt. Das muss für Brzezinskis Vater wirklich eine dramatische Erfahrung gewesen sein. Der zweite Punkt ist, dass Brzezinskis Vater dann 1936 aus Berlin nach Moskau versetzt wurde. Und für einen polnischen Diplomaten ist das eigentlich der zweite GAU. Denn für die polnische Diplomatie ist da immer im Bewusstsein, dass im 18. Jahrhundert der damals, ich weiß nicht, glaube 700 Jahre alte polnische Staat von der Landkarte verschwunden ist, 800 Jahre sogar, weil Preußen und Russland ihn unter sich aufgeteilt haben, mit ein bisschen Österreich noch dazu. Also Russland ist neben Preußen und dem Deutschen Reich immer der zweite große Gegner Polens gewesen. Ja, und genau da musste dann Brzezinskis Vater halt Ende, also 36 bis 38 hin. Also sein Vater und seine Familie, also auch Brzezinski selbst, müssen fürchterlich aufgeatmet haben, als sie 1938 nach Kanada versetzt wurden. Das muss eine wahre Erleichterung gewesen sein. Und vermutlich haben die damals ihre schlimmsten Befürchtungen dann im September 1939 erfüllt gesehen, als die Nazis eingefallen sind in Polen und dann kurz danach die Sowjetunion eben in Ostpolen einmarschiert ist. Und das ist die Erfahrung, die Brzezinski schon als Kind eindeutig geprägt hat und aus der heraus auch seine politische Position, die äußerst kritikwürdig ist, würde ich jetzt von meiner Position aus sagen, aber aus der heraus sie zumindest biografisch erklärlich wird. Ja, und für Brzezinski ist natürlich demzufolge auch der Nationalsozialismus und der Bolschewismus, wie er es damals immer gesagt hat, oder eben der Realsozialismus, das sind die beiden großen Gegner gewesen. Und als dann klar war im Kalten Krieg, dass gegen den vor allem Realsozialismus gekämpft werden müsse, da hat Brzezinski gesagt, okay, ich mache das. Und Brzezinski war damals an derselben Uni wie Karl-Joachim Friedrich, nämlich an Harvard. Und da haben die beiden zusammen auch in einem Arbeitskreis gesessen, haben für das Brzezinski vor allem hat für das Russian Research Center gearbeitet, aber egal, sie haben sich da getroffen und haben zusammen ein Buch geschrieben. Das ist praktisch die große Bibel der Totalitarismustheorie. Das Buch heißt auf Deutsch Totalitäre Diktatur, ist zuerst in den USA erschienen, dann aber auch gleich übersetzt ins Deutsche. Und auch hier ist es wieder so, ich möchte euch kurz gleich die sechs Grundkriterien vorführen, die laut Brzezinski und Friedrich erfüllt sein müssen, damit man von einem totalitären Staat sprechen kann. Auch hier ist es wieder so, dass diese Kriterien zumindest höchst fragwürdig sind. Aber, und das ist für den Zusammenhang wichtig, entstanden sind sie aus der konkreten historischen Situation, und zwar aus dem Versuch zur Zeit des Kalten Krieges eben gegen den Realsozialismus vorzugehen und das Ganze irgendwie auch ideologisch zu unterfüttern. Der erste Wesenszug, der laut Friedrich und Brzezinski erfüllt sein muss, ist, dass es eine Ideologie gibt, die sich, Zitat, auf alle wichtigen Gebiete des menschlichen Lebens, Zitat Ende, erstreckt. Auch das ist wieder ein höchst fragwürdiges Kriterium, eine solche Ideologie. Es gibt unzählige Ideologien, die sich auf alle wichtigen Gebiete des menschlichen Lebens erstrecken. Das können religiöse Ausformungen von Ideologien sein, das können aber auch parlamentarisch-demokratische politische Ansätze sein, die mit einem entsprechenden Weltbild verbunden sind. Es gibt eine ganze Reihe von Ideologien, die sich wirklich auf viele Gebiete des wichtige Gebiete des menschlichen Lebens erstrecken und längst weder nationalsozialistisch noch realsozialistisch sein müssen. Nächster Punkt ist, dass es eine Massenpartei gibt, die, Zitat, im alleinigen Besitz der formellen Herrschaft, Zitat Ende, ist und dass sie, Zitat, in der Regel von einem Mann, dem Diktator, Zitat Ende, geführt wird. Das ist noch vielleicht das Kriterium, das am ehesten nachvollziehbar ist als ein formales Bindeglied, das tatsächlich an einer Stelle gewisse Parallelen zwischen dem Nationalsozialismus und dem Realsozialismus ermöglicht. Aber auch hier ist es wieder so, dass völlig von jeglicher inhaltlichen Ebene abstrahiert wird. Es ist ein rein formales Kriterium, wo überhaupt nicht gesagt wird, in welcher Form die Ideologie da ausgeprägt sein muss. Also das kann jede Ideologie sein. Insofern ist es auch wieder ein beliebiges Kriterium. Das nächste, vielleicht auch noch annähernd nachvollziehbare Moment ist, dass es eine terroristische Geheimpolizei geben muss, die, Zitat, nicht nur die nachweisbaren Feinde des Regimes, sondern auch eigenmächtig ausgewählte Gruppen der Bevölkerung bekämpft. Nächster Punkt wäre, dass es ein Nachrichtenmonopol geben muss. Das, Zitat, stellt eine noch nie dagewesene Vergewaltigung des Menschen dar, in deren Verlauf eine Entwurzelung des Einzelnen und seine Verschmelzung mit der Masse befördert wird. Zitat Ende. Hier wird übrigens auch ein Nachrichtenmonopol einer angeblich freien Presse gegenübergestellt, die es in den demokratischen Verfassungsstaaten des Westens, wie sie sich so nennen, ja nun auch überhaupt nicht gibt. Aber egal. Der nächste Punkt wäre, dass es laut Friedrich Brzezinski ein Waffenmonopol geben muss, das, Zitat, das Verschwinden jeder Möglichkeit bewaffneten Widerstandes, Zitat Ende, bedeutet. Nun ist auch das nicht wirklich scharf, denn mir ist nicht bekannt, dass in der Bundesrepublik bewaffneter Widerstand erlaubt wäre. Und das Letzte ist die zentrale Lenkung der Wirtschaft, Zitat, eine bürokratische Gleichschaltung aller vorher unabhängigen Wirtschaftskörper, Zitat Ende. Hier würden schon Leute, also Analytiker des Nationalsozialismus anfangen zu meckern und da könnte man noch in vielfacher Hinsicht weiter meckern, denn es gibt ja schließlich auch demokratischen Verfassungsstaaten, wenn man mal diesen Begriff übernehmen will, Bereiche, wo die Wirtschaft kontrolliert wird oder auch ganz unterschiedliche Staatsausformungen, wenn man mal an die skandinavischen Staaten etwa denkt, wo der Staat noch eine viel größere Rolle spielt, selbst heute noch. Auch das wieder ist ein Kriterium, das alles andere als scharf ist. Gut. In den 50er Jahren wichtig geworden ist auch noch, halt vielleicht erst noch mal kurz zurück, machen wir direkt hier weiter. In den 50er Jahren auch noch wichtig geworden ist ein Politikwissenschaftler mit dem Namen Karl Dietrich Bracher. Karl Dietrich Bracher ist eigentlich, hat Anfang der 50er Jahre in Berlin gelebt und dort auch promoviert und dann habilitiert. Er hat habilitiert über die Auflösung der Weimarer Republik, eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie. Das Buch ist 1945 erschienen. Brachers Grundthese ist, ein bisschen vereinfacht gesagt, dass, also er hat sich mit der Weimarer Republik beschäftigt und geschaut, woran ist denn die Weimarer Republik kaputt gegangen? Wie konnte es passieren, dass die Nazis an die Macht gekommen sind? Nun könnte man sagen, so eine These würde ich jetzt vielleicht vertreten, nun könnte man sagen, Anfang der 30er Jahre ist die NSDAP stark geworden und konservative Kreise haben angefangen, sich aus verschiedenen Gründen für die NSDAP zu interessieren. Und dann ist Anfang 1933 ja mit Hilfe konservativer Kreise die NSDAP an die Macht gekommen. Also müsste eine Analyse dieses Vorgangs eben die Rolle der Konservativen besonders betonen oder besonders herausarbeiten und eben von diesem Punkt ausgehen. Das wäre eine Möglichkeit, an die Sache ranzugehen. Völlig anders ging damals Karl Dietrich Bracher ran. Karl Dietrich Bracher hat gesagt, die Weimarer Republik ist zerbrochen an den Schlägen von rechts und links. So ungefähr hat er das formuliert. Also diese These von den Schlägen von rechts und links und unter denen die Weimarer Republik zerbrochen ist, das ist die These, die Bracher in seiner Habilitation ausformuliert hat. Und das ist eigentlich auch Staatsdoktrin der Bundesrepublik. Also man findet das bis heute in Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung. Bis heute wird das so an Schulen gelehrt. Ich weiß nicht, ob es flächendeckend der Fall ist, aber
Ich habe neulich noch mal mit einer Schülerin gesprochen, die gerade gestöhnt hat, weil sie im Geschichtsunterricht erfahren hat von den Schlägen von rechts und links, an denen die Weimarer Republik zerbrochen sein soll. Der Grundgedanke ist, dass eben es nicht jetzt die Übergabe der Macht unter tatkräftiger Mitwirkung konservativer Kreise gewesen ist, sondern dass die Weimarer Republik instabil wurde, weil die Nazis immer stärker wurden auf der Rechten und weil gleichzeitig die KPD immer stärker wurde auf der Linken. Und die Nazis und die KPD, so ist die Grundthese, hätten sich dann immer hochgeschaukelt und das ganze Schiff Weimarer Republik wäre dann ins Kentern geraten, so ungefähr. So muss man sich das vorstellen, dieses Denkmodell. Karl Bracher hat schon einige interessante Sachen in seinem Buch auch rausgearbeitet, aber die Grundthese, die dann in popularisierter Form wirklich so lautet, ist eben genau die. Diese These ist natürlich das optimale Legitimationsmodell für die Bundesrepublik gewesen. Die Bundesrepublik wurde ja 1949 gegründet, um einen nicht-narzisstischen deutschen Staat zu gründen, und sie wurde gleichzeitig gegründet, um einen nicht-realsozialistischen deutschen Staat zu gründen. Das wurde ja dann die DDR. Und in Opposition dazu wurde ja die Bundesrepublik gegründet. Die Bundesrepublik hatte also von Anfang an das Problem, dass sie sich in zwei Richtungen abgrenzen musste, ganz praktisch, nämlich gegenüber den alten Nazis und gegenüber den neuen Realsozialisten. Und diese Funktion hat Karl Dietrich Bracher mit seiner Theorie eben erfüllt. Das ist die legitimatorische Funktion der Totalitarismustheorie in ihrer eigentlich deutlichsten Ausformung. Und es ist daher kein Wunder, dass dieses Buch, die Auflösung der Weimarer Republik, hier das Titelcover, links nochmal Bracher zu sehen, dass dieses Buch zig verschiedene unveränderte Auflagen erlebt hat in der Geschichte der Bundesrepublik und dass auch in den Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung etwa, die ja für die Propagandatätigkeit der Bundesregierung schon eine wichtige Rolle spielt, dass darin eben immer für die Propagandatätigkeit der Bundesrepublik eine wichtige Rolle spielt, nicht der Regierung, dass da immer die These von den Schlägen von rechts und links, an denen die Weimarer Republik zerbrochen sei, eine wichtige Rolle gespielt haben. 1959, mal kurz zurück, andersrum, die Hauptstadt der Bundesrepublik wurde ja Bonn. Bonn hatte eine Universität, Bonn hatte aber keine Politikwissenschaft, interessanterweise. Nun ist das schade für eine Regierung, die in einer Bundeshauptstadt sitzt, wenn es da eine schöne Universität gibt, aber die keine Politikwissenschaft hat. Denn die Aufgabe der Politikwissenschaft kann es ja sein, um es mal vorsichtig zu formulieren, einfach das bestehende System zu durchleuchten und eventuell auch zu legitimieren. Ja, und entsprechend wurde dann in den 50er Jahren angeregt, doch an der Uni in Bonn ein Institut für Politikwissenschaft zu gründen. Es wurde dann tatsächlich 1959 gegründet. Erster, hier auf dem Bild zu sehen, unten die Uni in Bonn. Erster Lehrstuhlinhaber war Karl Dietrich Bracher. Der übernahm am 1. Januar 1959 den neu errichteten Lehrstuhl für die Wissenschaft von der Politik an der Universität Bonn. Ja, und am 20. April 1959, das Datum ist wirklich symbolisch gewählt gewesen, und zwar nicht im Sinne irgendeines positiven Erinnerns an den Führergeburtstag, sondern tatsächlich im gegenteiligen Sinne. Da nahm Bracher den Lehrbetrieb mit einer Vorlesung auf und Thema war das totalitäre Herrschaftssystem des Nationalsozialismus, Zitat Ende. Gleichzeitig begann er ein Seminar Weimar und Bonn, ein Vergleich. Mit eben dem Ziel praktisch die Bundesrepublik von der Weimarer Republik abzugrenzen und zu sagen, heute wird es uns nicht mehr passieren, dass wir an den Schlägen von rechts und links zerbrechen, denn wir sind eine wehrhafte Demokratie. Ganz in diesem Sinne hat es schon Ende der 40er Jahre Carlos Schmitt ausgedrückt, jetzt muss ich hier kurz zurück, der für die frühe Bundesrepublik eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Er hat gesagt, ich für meinen Teil bin der Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selber die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. Demokratie ist nur dort mehr als ein Produkt einer bloßen Zweckmäßigkeitsentscheidung, wo man den Mut hat, an sie, an die Demokratie, als etwas für die Würde des Menschen Notwendiges zu glauben. Wenn man aber diesen Mut hat, dann muss man auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen. Zitat Ende. Damit gemeint war nicht nur die Rechte, die, also etwa die narzisstische Rechte, die das Ziel hatte, die Demokratie wieder wegzuhauen, sondern damit gemeint war ausdrücklich auch die Linke, die nun ja keine undemokratischen Ziele hatte, aber durchaus andere Ziele damals. Ja, und ganz passend auch zu solchen Formulierungen ist dann damals schon in das, oder recht bald in das Verfassungsschutzgesetz aufgenommen worden. Es ist ja mal der Verfassungsschutz gegründet worden als Schutz der Verfassung. Das ist ja eigentlich ein Inlandsgeheimdienst, aber der Inlandsgeheimdienst wird eben als Verfassungsschutz bezeichnet, weil er eben diesen demokratischen Verfassungsstaat schützen soll. Und die Tätigkeit des Bundesamtes und der Landesämter für Verfassungsschutz richtet sich gegen, Zitat, Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind. Zitat Ende. Das ist Paragraph 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Und wenn man sich jetzt die Totalitarismustheorie in ihrer damaligen oder die Extremismustheorie in der heutigen Ausformung anschaut, dann ist es genau das, dass diese Theorien eben das auf einer theoretischen Ebene beschreiben, was hier das Bundesamt für Verfassungsschutz auf einer praktischen Ebene als sein Feindbild eben deklariert, wo eben im Sinne dessen, was Carlo Schmitt, Entschuldigung, hier gerade gesagt hat, eben der Verfassungsstaat dann auch gegen seine Gegner und Gegnerinnen vorgeht. Ja, das alles zu legitimieren, das ist die Funktion der Totalitarismustheorie in den 50er Jahren im Kalten Krieg gewesen, als die Auseinandersetzungen ja sehr scharf geführt wurden. Es kam 1968 und die Welt änderte sich. Die Welt änderte sich nicht so sehr wegen der sogenannten Studierendenbewegung, also das auch. Das Klima hat sich durchaus verändert, das gesellschaftliche Klima. Aber es kamen vor allem weltpolitische Umbrüche. Der Kalte Krieg wurde in gewisser Weise eingefroren und abgelöst durch eine neue Ostpolitik, also durch eine Politik, die gegenüber den realsozialistischen Staaten offener war. In den 60er Jahren hat sich im Westen die Auffassung durchgesetzt, dass man mit dem Kalten Krieg es nicht schaffen wird, die realsozialistischen Staaten zu plätten, sondern dass man ein bisschen raffinierter rangehen muss. Raffinierter rangehen heißt, man fährt so eine Umarmungspolitik, man sagt, ja, hallo Leute, war alles nicht so gemeint mit dem Kalten Krieg. Ne? Lasst uns Handel treiben, lasst uns Geschäfte machen, Freundschaft schließen und so. Und dann werden wir schon sehen, wer in den Geschäften dann schließlich am Ende der Stärkere ist. Das war so die Idee eben dieser neuen Ostpolitik, ein bisschen zugespitzt, die dann in den 60er Jahren eingeleitet wurde, ist ja ganz stark auch mit Willy Brandt verbunden, dem Kanzler dann. Und das sind eigentlich auch die Momente gewesen, die für die Totalitarismustheorie erstmal tödlich waren. Denn es war völlig klar, wenn man sagt, okay, Kalter Krieg war nicht so gemeint, wir machen jetzt auf Handel und Verständigung, also Wandel durch Annäherung, wie es dann hieß, dann konnte man nicht hergehen und die realsozialistischen Staaten gleich als Kryptonazi-Staaten sozusagen hier diffamieren und sie mit der Extremismustheorie, Totalitarismustheorie weiter angreifen. Man musste dann andere Theorien haben. Entsprechend ist es auch tatsächlich so gewesen, dass vor allem Ende der 60er und dann auch in den 70er Jahren die Totalitarismustheorie ziemlich an den Rand geraten ist. Das hat zusammengewirkt auch mit der Studierendenbewegung, die mit so einer Theorie nun überhaupt nichts anfangen konnte und die dann stark wieder zurückgegriffen hat auf Faschismustheorien, auch auf linke Theorien. Aber diese beiden Phänomene zusammen, also die stärker werdende Studierendenbewegung und vor allem eben die weltpolitischen Umbrüche, die sind, denke ich, das Entscheidende, die haben dafür gesorgt, dass andere Theorien in den 70er Jahren stärker wurden. Nun denke ich, man darf sich das nicht über Verschwörungstheorien vorstellen, sondern es ist ja so, dass es immer eine Forschungspolitik gibt, also bestimmte Forschungsansätze werden staatlicherseits finanziert, andere werden weniger finanziert. Es gibt auch bestimmte intellektuelle Moden, die damals mit der Studierendenbewegung zusammenhingen. Wenn man erklären will, wie die Totalitarismustheorie praktisch in Rückstand geraten ist damals, dann müsste man sich die Forschungspolitik, die Forschungsförderung der 60er und 70er Jahre anschauen. Da kenne ich leider keine guten Quellen zu, aber ich denke, man sollte da auf keinen Fall auf Verschwörungstheorien zurückgreifen, sondern immer mit so einem konkreten handfesten Ansatz arbeiten. Tatsächlich ist es ganz einfach empirisch feststellbar, dass die Totalitarismustheorie in den 70ern dann erstmal keine Rolle mehr spielte. Der Wandel kam dann in den 80er Jahren. Da haben Leute wie Backes und Jesse, Backes habe ich noch gar nicht erwähnt vorhin, also ich habe Eckhard Jesse erwähnt, Uwe Backes ist einer, mit dem er sehr viel zusammenarbeitet, zu dem gleich auch noch mehr. Die haben in den 80er Jahren angefangen, viel zum Thema Extremismus zu machen. Ideologische Grundlage ist schon immer so eigentlich die Basis der Totalitarismustheorie gewesen, nur sie ist stark innenpolitisch gewendet gewesen. Hat sich also auf Gruppen und Organisationen im Inland gerichtet und da dann eben den Begriff Extremismus anstatt Totalitarismus gewählt, denn Totalitarismus ist was, womit eher Staaten bezeichnet werden. Zitat, Backes und Jesse, das hier aus dem Jahr 1996, eine Zusammenfassung ihrer damals, also ihrer Arbeiten seit den 80er Jahren. Zitat, der Begriff des politischen Extremismus soll als Sammelbezeichnung für unterschiedliche politische Gesinnungen und Bestrebungen fungieren, die sich in der Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates und seiner fundamentalen Werte einig wissen. Zitat Ende. Also in etwa das, was ich ganz am Anfang schon mal geschildert habe, eine rein formale Definition, die den demokratischen Verfassungsstaat für sakrosankt erklärt, für unangreifbar erklärt und alle, die eine grundlegende Kritik an ihm haben, zu Extremisten, Extremistinnen erklärt. Eckhard Jesse, hier links auf dem Bild zu sehen, rechts ist ein Cover von einem Buch von ihm, Die Linke, der smarte Extremismus einer deutschen Partei. Eckhard Jesse, man denkt heute immer, der Typ wäre so ein knallharter Rechter, stimmt so gar nicht. Das ist ein Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung, also der SPD-Stiftung. Eckhard Jesse ist 48 geboren, hat dann für die Ebert-Stiftung gearbeitet, ist dann 1978 bis 83 wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer gewissen Universität in Trier gewesen. Es hat ihn dann verschlagen, erstmal ins akademische Ödland und dann 1993, als der Osten abgeräumt wurde und als die Stellen im Osten an den Hochschulen dort neu verteilt wurden, da hat er eine Professur für Politikwissenschaft an der TU Chemnitz gekriegt, die er bis heute innehat. Seitdem ist die Technische Universität in Chemnitz eine Hochburg der deutschen Extremismusforschung. Der zweite Herr hier, der mit Jesse eng zusammenarbeitet, hatte vor 1989 ein ähnliches Schicksal, Uwe Backes. Uwe Backes, 1960 geboren, hat 1988 immerhin die Stelle eines akademischen Rates auf Zeit an der Uni in Bayreuth gekriegt. In der akademischen Hierarchie ist das nicht besonders weit oben, also er ist auch eher auf einem Nebengleis gelandet, um es vorsichtig zu formulieren. Mit der Karriere hat es nicht so geklappt, jedenfalls zuerst nicht. Aber Backes hat zusammen mit Jesse eben in den 80er Jahren schon angefangen gehabt, diese Extremismustheorie neu zu entwickeln. Das waren Leute, die damals ein sehr gutes Gespür hatten und die schon irgendwie wohl geahnt haben, dass es nicht mehr ewig gehen wird mit den realsozialistischen Ländern und dass sie dann möglicherweise auf eine Konjunktur hoffen können, die dann auch wirklich eingetreten ist. Rechts ein Buchcover, das Uwe Backes, ein Buch von einem Buch, das Uwe Backes mit herausgegeben hat, Ein Gespenst geht um in Europa, das Erbe kommunistischer Ideologien. Ja, Backes und Jesse haben relativ viel zusammengearbeitet. Sie haben Netzwerke gegründet, die heute sehr aktiv sind und die auch heute inzwischen anfangen, wirklich auch politisch wirksam zu werden und die auch gegen die Linke in Deutschland in Stellung gebracht werden. Man kann das sehen in verschiedenen Zusammenhängen. Hier drei Bilder, die drei Beispiele symbolisieren. In der Mitte ist ein Cover von dem Jahrbuch Extremismus und Demokratie, das Uwe Backes und Eckhard Jesse jedes Jahr herausgeben. Dieses Jahrbuch Extremismus und Demokratie arbeitet auf der extremismustheoretischen Grundlage von Backes und Jesse. Es versammelt Aufsätze zu dieser Extremismustheorie. Es hat eine zweifache Funktion. Es hat einmal die Funktion, diese sogenannte Theorie, also ich tue mich immer schwer, die Extremismustheorie wirklich als Theorie zu bezeichnen, also diese sogenannte Theorie eben weiter voranzubringen, einfach dadurch, indem Texte angehäuft werden, indem Wissen gesammelt wird, indem Analysen gesammelt werden. Das zweite ist aber, dass sich um dieses Buch durchaus auch Netzwerke bilden. Ein Beispiel für diese Netzwerke ist der Feldensteiner Kreis. Der Feldensteiner Kreis heißt eigentlich mit vollständigem Titel Feldensteiner Kreis zur Geschichte von Extremismus und Demokratie. Er hat sich 1990 zum ersten Mal getroffen, also im Jahr des Zusammenbruchs der DDR, der Abschaffung der DDR. Er trifft sich zweimal jährlich zu Diskussionen, wo es eben um Themen der Extremismustheorie geht, im weitesten Sinne. Wenn man sich anschaut, welche Leute da sind, welche Organisationen das unterstützen, dann stellt man fest, dieser Feldensteiner Kreis, der wird unterstützt, einmal von konservativen Parteienstiftungen, etwa von der Adenauer- oder der Hans-Seidel-Stiftung. Teilweise gab es auch Kooperationen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, also das Ganze ist nicht auf das konservative Spektrum beschränkt. Auf den Treffen dieses Feldensteiner Kreises referieren regelmäßig bekannte Vertreter und Vertreterinnen der Extremismustheorie, auch welche, die zum Teil weit rechts stehen, etwa Ernst Nolte hat mal dort referiert oder auch Bernd Rabehl, dessen extrem rechte Ausfälle ja inzwischen genug bekannt sind. Übrigens als Referentin aufgetreten beim Feldensteiner Kreis ist auch eine Frau, die bei Eckhard Jesse promoviert hat, nämlich eine gewisse Carmen Everts. Ich weiß nicht, ob ihr hier das mitgekriegt habt, aber Carmen Everts war eine von den Vieren, an denen die Tolerierung einer rot-grünen Minderheitsregierung durch die Linkspartei in Hessen gescheitert ist. Und da gab es ja diese Geschichte, wo diese Tolerierung eben stattfinden sollte seitens der Linkspartei und wo dann 4 SPD-Abgeordnete ausgestiegen und dieses Vorhaben zum Scheitern gebracht haben. Eine von diesen Abgeordneten war Carmen Everts, also eine Schülerin von Eckhard Jesse, die mit diesen Netzwerken, mit diesen extremismustheoretischen Netzwerken zusammenarbeitet. Und nun frage ich mich natürlich, warum die Andrea Ypsilanti das überhaupt probiert hat in Hessen, wenn man schon genau weiß, dass man auf solche Leute angewiesen ist. Aber auch hier so ein kleines Beispiel dafür, wie diese extremismustheoretischen Netzwerke eben wirksam werden, bis in die SPD hinein. Der Feldensteiner Kreis und das Jahrbuch Extremismus und Demokratie, die hängen recht eng zusammen, was so die Leute angeht, die dort referieren bzw. schreiben. Links unten zu sehen die Technische Universität in Chemnitz, die Wirkungsstätte von Eckhard Jesse. Dort hat lange unterhalten die Hans-Seidel-Stiftung etwa ein Promotionskolleg, wo man zum Thema Extremismus promovieren konnte. Man konnte durchaus zum Thema Rechtsextremismus promovieren, so ist es nicht. Also es haben da Leute über die NPD promoviert, es haben aber auch Leute genauso über die Linkspartei promoviert und es haben Leute auch mit Vergleichen PDS, NPD oder so promoviert. Also das geht da alles halt auf dieser extremismustheoretischen Grundlage. Dieses Promotionskolleg, wie gesagt, finanziell gefördert von der Hans-Seidel-Stiftung. Es gibt da also auch Mittel, die da zur Verfügung stehen. Das Ganze wird gesponsert, wird finanziert. Auf dieses Promotionskolleg möchte ich gleich noch kurz zu sprechen kommen. Zuerst aber noch ein Satz rechts zum Hannah-Arendt-Institut. Das Hannah-Arendt-Institut in Dresden ist auch in den 90er Jahren gegründet worden. Es ist ein weiteres Institut, das dazu da ist, praktisch eben den Extremismus von rechts und von links gleichermaßen eben zu bekämpfen, wobei der Schwerpunkt dann eher auf der Linken liegt. Dass übrigens diese Netzwerke und diese Institute alle in Sachsen ansässig sind, ist kein Zufall. Es hat einen mehrfachen Grund. Der eine Grund ist, dass diese Netzwerke dann direkt in der früheren DDR ansässig sind, also auch direkt vor Ort wirken können, in einem antikommunistischen Sinne. Und das zweite ist, dass ja die gesamte akademische Landschaft 1990 völlig umgekrempelt wurde und vor allem in Sachsen war damals der Einfluss vor allem Bayerns recht stark und da oder auch Baden-Württembergs und da sind tatsächlich von den beiden süddeutschen Bundesländern auch Nägel mit Köpfen gemacht worden. Gut, noch einen Satz zu einem Menschen, der bei Eckhard Jesse promoviert hat. Das ist eine recht interessante Geschichte. Dieser Mensch heißt Sebastian Prinz. Antifaschisten und Antifaschistinnen im Rheinland ist Sebastian Prinz zum ersten Mal Anfang der 90er Jahre begegnet. Damals gab es im Rheinland die FAP, also praktisch eine NS-Partei, die dann auch verboten worden ist. Diese Partei hatte ein Umfeld und Antifaschisten und Antifaschistinnen haben damals festgestellt, dass sich so im Umfeld bei Treffen, wo auch FAP-Leute dabei waren, dass da auch ein gewisser Sebastian Prinz aufgetaucht sein soll. Dann stellte sich raus, es gab damals einen Professor mit dem Namen Hans-Helmut Knütter, zu dem gleich auch noch ein bisschen mehr, in Bonn, ein recht weit rechts stehender Prof. Der hat einen Arbeitskreis unterhalten, bei dem auch extrem Rechte aufgetreten sind. Und auch da war dieser Sebastian Prinz anzutreffen. Sebastian Prinz hat sich also Anfang der 90er Jahre im Rheinland in ganz weit rechts stehenden Kreisen rumgetrieben, ist dann an die Uni gegangen, hat studiert, ist in eine Burschenschaft eingetreten, in die alte Breslauer Burschenschaft der Ratschecks in Bonn und hat dann versucht, Karriere zu machen. Zuerst hat er sich verschafft eine Stelle am Promotionskolleg bei Eckhard Jesse, finanziert von der Hans-Seidel-Stiftung. Er hat dort irgendwie über die Linke promoviert, das genaue Thema habe ich vergessen. Und gleichzeitig hat er eine Stelle bekommen bei einem CDU-Bundestagsabgeordneten als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Nun gab es 2003 einen seltsamen Vorfall. Das ist eine verwickelte Geschichte. Aufhänger dieses Vorfalls war eine Tagung des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, der damals aufgrund einer ganz spezifischen Konstellation, hat was mit der Jungen Freiheit zu tun, eine Tagung abgehalten hat über die neue Rechte. Der VS NRW also tagt zu neuen Rechten, lädt dazu Referenten ein und lädt Referenten ein, das ist Tatsache, die in der einen oder anderen Weise schon mal eine Berührung zur Linken hatten. Beispielsweise hat einer der Referenten mal beim AStA der Uni Halle referiert und ein anderer der Referenten hat mal bei der Antifa Nord referiert. Also in dieser Form hatten die Referenten des VS NRW eine Berührung zur Linken. Nun hat damals die Junge Freiheit, die sich angepisst gefühlt hat von diesem Kongress, von dieser Tagung von dem VS NRW, plötzlich Rechercheergebnisse veröffentlicht. In der Jungen Freiheit konnte man dann lesen, der VS NRW veranstaltet Tagungen, wo er beinahe linksextreme Referenten einlädt. Die hatten nämlich schon mal was mit der extremen Linken zu tun. Und dann hat die Junge Freiheit da irgendwelche Analysen ausgebreitet, irgendwelche Recherchen. Also letztlich waren es Google-Recherchen, schlechte Qualität, aber die Junge Freiheit hat es ausgebreitet. Zum selben Zeitpunkt gab es ein paar Anfragen von CDU-Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bundestag. Da wurde dann die damalige rot-grüne Bundesregierung gefragt, ist der Bundesregierung bekannt, dass der Verfassungsschutz NRW mit Linksextremisten kooperiert, so ungefähr. Also so ein bisschen haben die das zugespitzt. Und die vermeintlichen Belege, mit denen die das belegen wollten, waren exakt dieselben, die man in der Jungen Freiheit nachlesen konnte. Nun hat damals niemand geglaubt, dass die CDU wirklich direkt aus der Jungen Freiheit abschreibt. Es ist wohl auch nicht so gewesen. Es hat nämlich ein Hintergrundpapier gegeben. Und dieses Hintergrundpapier ist damals kursiert in rechten Zusammenhängen. Es ist verfasst worden von Sebastian Prinz. Also von exakt diesem Menschen, der aus dem Rheinland kam, aus der extremen Rechten dort und der dann bei Jesse promoviert und hat und Mitarbeiter von einem CDU-Bundestagsabgeordneten gewesen ist. Ja, und dessen Rechercheergebnisse, so denke ich, muss man das interpretieren, was da herausgekommen ist. Dessen Rechercheergebnisse fanden sich dann eben auf der einen Seite in der Jungen Freiheit wieder und auf der anderen Seite eben im Bundestag. Nun hat das natürlich schon politisch gewaltig Ärger gemacht, dass der VS NRW da angepisst worden ist wegen seiner Tagung zu neuen Rechten. Und es ist tatsächlich so, dass diese Tagung für den VS NRW im Nachhinein auch negative Folgen hatte, unter anderem wegen dieser Kampagne, die da von Leuten wie Sebastian Prinz gefahren worden ist zu dieser Zeit. Man kann also sehen, wie Leute, die auf dieser extremismustheoretischen Schiene tätig sind und weit rechts stehen, wie die tatsächlich Einfluss gewinnen können auf reale politische Prozesse und da auch für eine linke Politik Schaden anrichten können. Ich habe gerade Knütter erwähnt. Knütter ist ein Professor gewesen, Hans-Helmut Knütter. Knütter lebt heute noch, aber er ist nicht mehr Professor. Er ist seit Ende der 90er Jahre emeritiert. Knütter war eigentlich Mitarbeiter von Karl Dietrich Bracher, also von dem Herrn hier. Von dem Herrn, der 1959 an die Uni in Bonn gelangt ist und sein erster wissenschaftlicher Mitarbeiter und später dann auch Professor in Bonn war Hans-Helmut Knütter. Hans-Helmut Knütter hat Anfang der, er hat zu der Zeit, als er da eben Mitarbeiter bei Bracher war, promoviert. Er hat promoviert damals noch über Rechtsradikalismus im Nachkriegsdeutschland. Er hat dann aber schon festzustellen gemeint, dass, Zitat, die Bezeichnung Rechtsradikalismus wie auch die Schlagworte Neofaschismus oder Neonazismus zuweilen als Kampfmittel in innerpolitischen Auseinandersetzungen verwendet würden, und zwar zur Diffamierung des Gegners. Zitat Ende. Knütter merkt also, da gibt es Leute, die sind Antifaschisten und Antifaschistinnen, und der sagt, ja, die kämpfen ja eigentlich nur gegen die Rechte, aber die wollen was ganz anderes. Die wollen eigentlich, das sind eigentlich Linke, stellt er da fest. Er hat dann weitergearbeitet, immer so mit einem Blick gegen links. Er hat dann habilitiert und in der veröffentlichten Habilitationsschrift kann man einen Satz lesen, der nun einer völlig anderen Welt erstmal auf den ersten Blick entstammt, aber der bei solchen Extremismustheoretikern immer wieder anzutreffen ist. Zitat, es ging um die Nazis, um die Juden und Jüdinnen der 30er Jahre und um die Shoah. Zitat, die unaufhebbaren innerjüdischen Differenzen, die soziologisch-ideologisch bedingten Spannungen im Verhältnis zur Linken und die Stärke des deutschen Antisemitismus haben die Vernichtung der jüdischen Minderheit, die keine sein wollte, verursacht. Zitat Ende. Also es gab drei Ursachen nach Knütter für die Shoah. Eine davon war der deutsche Antisemitismus und die beiden anderen hatten was mit den Juden und Jüdinnen in Deutschland zu tun. Also die waren eigentlich selber schuld. So muss man, wenn man dieses Zitat so liest, das verstehen. also plötzlich völlig aus dem Kontext gerissen, einen Satz, den ich als durchaus wild antisemitisch bezeichnen würde. Ganz, ganz komische Sache, die mit zusammenhängen muss mit dieser rechten Grundhaltung, die bei Hans-Helmut Knütter immer vorhanden ist, auch bei seinen extremismustheoretischen Erläuterungen, und die aber dann da plötzlich zum Vorschein kommt. Gut, Knütter ist in den 80er Jahren dann aktiv geworden. In den 80er Jahren gab es eine erstarkende antifaschistische Bewegung. Die Antifa damals wurde wirklich spürbar und Knütter hat gesagt, die Antifa kommt, das ist ja ganz furchtbar. Und man muss unbedingt was machen. Er hat dann angefangen, unter anderem für die Bundeszentrale für politische Bildung zu arbeiten. Er hat da veröffentlicht, er hat auch für das Bundesinnenministerium gearbeitet. Er hat nämlich für das Innenministerium Seminare für die Redakteure und Redakteurinnen von Schülerzeitungen gemacht. Also Redakteure und Redakteurinnen von Schülerinnenzeitungen haben damals bei Knütter lernen können, wie man eine Zeitung macht. Ja, und Knütter hat damals vor allem eben die Extremismustheorie weiterentwickelt und das vor allem in eine Richtung. Er hat nämlich sich angeschaut dann die Linke und hat gesagt, ja, die Linke, das ist eine extreme Linke und sie verwendet hier den Antifaschismus, um vorgeblich gegen die Rechte zu kämpfen, aber tatsächlich will sie den Sturz des demokratischen Verfassungsstaates. Veröffentlicht hat damals, das war dann 1992 schon, Knütter dieses sehr bekannt gewordene Buch Die Faschismuskeule. Damit war gemeint, die deutsche Linke, die da eben angeblich, würde Hans-Helmut Knütter sagen, gegen den Faschismus kämpft. Sie will eigentlich gar nicht gegen den Faschismus kämpfen, sondern sie verwendet ihn nur als Keule, um die Rechte zu erschlagen und damit ihre Meinungshoheit durchzusetzen. Mit solchen Thesen und mit solchen Büchern ist Knütter dann selbst in das Fahrwasser der extremen Rechten geraten, ganz eindeutig. Man kann es auch direkt nachvollziehen. Zum Beispiel wurde Knütter damals von Manfred Ruß interviewt. Manfred Ruß, heute für ProKöln interviewt. Damals, es war 1991, glaube ich, hat er eine Zeitschrift herausgegeben und da ein Interview mit Hans-Helmut Knütter gemacht. Da konnte man dann lesen, eine Einschätzung zu den Raps, die ja damals sehr stark waren, Anfang der 90er Jahre. Knütter hat damals dem Manfred Ruß bestätigt, dass die Raps, Zitat, zwar eine rechte Partei seien, aber nicht extrem, Zitat Ende, also die Raps nicht extrem, wohingegen für die, wieder weiter im Zitat, Grünen bis 1989 zumindest partiell der Vorwurf des Extremismus gerechtfertigt gewesen sei, Zitat Ende. Also die Grünen vor 1989, anders als die Raps, extremistisch. Ja, man sieht hier recht deutlich, wie die Extremismustheorie zu einer Theorie abgleitet, die nicht mehr einfach diesen sozusagen sogenannten demokratischen Verfassungsstaat legitimiert, auch das ist schon alles fragwürdig genug, was da passiert, sondern wie die Extremismustheorie zu was abgleitet, was praktisch Partei nimmt für Milieus, die der extremen Rechten zuzuordnen sind und offen in den Kampf gegen links übergeht. Hans-Helmut Knütter hat das weiter bis zur Spitze getrieben. Er hat ein paar Jahre später, es war 1997, einen Vortrag bei der Deutschen Burschenschaft gehalten, also einem weit rechts stehenden Dachverband von Studentenverbindungen. Und er hat den Leuten da gesagt, hört mal, ihr seid alle irgendwie rechts. Ne? Also die deutsche Rechte, das sind sehr verschiedene Leute. Da gibt es also komische Typen und komische Parteien. Aber wenn ihr euch spalten lasst, wenn die deutsche Rechte sich spalten lässt von der Linken, dann ist das verheerend. Und Knütter hat damals gesagt, wörtliches Zitat, der eine von euch Rechten sozusagen will nicht mit dem anderen, weil der eine zu extrem ist und der andere einer Sekte angehört, der dritte ist umstritten und der vierte ist von irgendwelchen fragwürdigen Gerichtsurteilen her vorbestraft. Und daraus folgt, fünf Finger, also gemeint ist so fünf vereinzelte Finger, sind eben keine Faust. Die Finger können gebrochen werden, kann man umknicken, die Faust aber nicht. Und dann hat er gesagt, schließen Sie sich zur Faust zusammen, also macht ein rechtes Bündnis, und gehen Sie offensiv gegen den linksextremen Feind vor. Heraus aus den Häusern kämpfen Sie. Zitat Ende. Wörtliches Zitat von Knütter damals. Knütter ist damals sehr stark kritisiert worden von der Linken, logischerweise. Aber er hat weitergemacht, er ist dann emeritiert worden und hat dann sämtliche Hemmungen fallen lassen. Er ist 2002 aufgetreten auf einem Kongress der Gesellschaft für freie Publizistik, also einer Organisation der extremen Rechten, da besteht überhaupt kein Zweifel dran, da wird überhaupt nicht, kann überhaupt nicht diskutiert werden, dass das wirklich Rechtsextreme sind, die da drin sind. Und diese Veranstaltung, gegen die gab es Proteste und deswegen wurde diese Veranstaltung der Gesellschaft für freie Publizistik geschützt von irgendwelchen Nazischlägern, die standen vor der Tür. Knütter hat drin geredet, es waren irgendwelche Rechten, extrem Rechte da und vor der Tür haben eben Nazischläger gestanden und Knütter sagt, Zitat, das Ganze ist von einem Fernsehsender gefilmt worden, diese jüngeren Leute da draußen, gemeint wären die Nazischläger, werden sich, wie Jüngere das tun können, mit persönlichem, mit körperlichem Einsatz für die Durchsetzung der politischen Ziele einsetzen. Und das ist gut, das ist hervorragend. Wer zu alt ist, sich selbst an Saalschlachten und Straßenkämpfen zu beteiligen, kann sich anders engagieren, Geld sammeln, Aktionen ermöglichen. Zitat Ende. Das hat Knütter damals vor extrem Rechten gesagt zum Thema militante Nazischläger. Ja, soweit ist die Extremismustheorie als solche durchaus offen. Die Frage ist nun immer, wie schaut es aus? Das lasse ich jetzt aus Zeitgründen mal aus hier. Die Junge Freiheit betreibt eine Anti-Antifa-Politik, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Sie betreibt Anti-Antifa-Recherchen, bislang noch keiner guten Qualität, aber man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ja, die Junge Freiheit betreibt Recherchen, die zum Ziel haben, zum einen die Linke offen zu attackieren und zum anderen weit rechts stehende Kreise hoffähig zu machen mit ihrer Kritik an der Linken. Ja, und interessant ist, wie sich die Politik auf Bundesebene jetzt entwickelt. Die Extremismustheorie als solche ist eigentlich schon seit je Staatsdoktrin. Sie ist eigentlich in den letzten Jahren immer angewandt worden gegen den Neonazismus, gegen den erstarkenden Neonazismus. Und aus diesem Grund sind auch dann Programme gegen rechts finanziert worden. Ich denke, den unterschiedlichen Bundesregierungen unterschiedlicher Couleur ist durchaus klar, dass die extreme Rechte hier stark ist und auch stärker werden wird, wenn man nicht aufpasst und was tut. Das ist so der eine Punkt. Der zweite ist, dass es gerade einen Kurswechsel gibt, der zwar die extreme Rechte nicht oder jedenfalls noch nicht aus dem Blick nimmt, aber den Blick jetzt auf die sogenannte extreme Linke richtet. Dieser Kurswechsel bricht im Moment gerade wirklich stark durch mit der neuen Familienministerin Christina Schröder. Der Kurswechsel hat sich vorher schon angedeutet, es ist also nicht völlig neu, was die Christina Schröder da tut, aber es bricht jetzt zum ersten Mal richtig durch. Sie hat gesagt vor kurzem, Zitat, der Extremismus jeglicher Couleur entwickelt sich weiter und entsprechend müssen auch die Präventionsprogramme des Bundes weiterentwickelt werden. Zitat Ende. Es sind inzwischen in Arbeit die ersten Bundesprogramme gegen Links, wo tatsächlich mit Bundesmitteln gegen Links gearbeitet wird. Und zwar nicht einfach so, dass der Verfassungsschutz gegen Links arbeitet, wie zum Beispiel mit seinem sehr originellen Comic Andi, was den NRW-Verfassungsschutz betrifft, sondern eben, das sollen richtig zivilgesellschaftliche Programme gegen Links werden. Das, denke ich, ist ein wirklicher Einschnitt und auch eine echte Gefahr für das politische Klima, denn zum einen wird dadurch der Blick von der extremen Rechten zumindest zum Teil weggelenkt und zum Zweiten werden dadurch, das würde ich zumindest befürchten, auch Personen oder Organisationen attackiert, die vor allem eben gegen die extreme Rechte aktiv sind. Das liegt ja überhaupt nicht fern, wenn man sich eben zum Beispiel die Junge Freiheit anschaut, die schon seit langem eben mit Anti-Antifa dabei ist, seit einigen Jahren, und die natürlich ganz gewiss ein Interesse daran haben wird, an solchen Programmen gegen Links teilzunehmen. Es ist die Frage, ob es ihnen in der nächsten Zeit gelingen wird. Aber ich denke, das ist ein Punkt, den man sehr, sehr genau wird beobachten müssen, ob es eben tatsächlich gelingt, solchen Kreisen in Bundes- oder Landesprogramme gegen Links dann eben einzudringen. Die Landesprogramme gegen Links laufen natürlich unabhängig davon. Ein kleines Beispiel noch. Ich habe das Beispiel ausgewählt, weil es recht schlagkräftig ist. Das Beispiel soll nicht bedeuten, dass es in dem Bundesland Bayern alles viel härter zuginge als woanders. Also auch woanders gibt es eben NRW zum Beispiel wird, wenn es nochmal zu einer CDU-geführten Regierung kommen sollte, auch Programme gegen Links auflegen. Aber Bayern ist da natürlich ein bisschen vorneweg. In Bayern gibt es ein Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus, wo auch Aussagen drin sind, die sich gegen Extremismus insgesamt wenden können. Ja, und Bayern thematisiert den Extremismus und lädt dazu durchaus auch Experten ein. Bayern hat da im letzten Jahr einen Experten eingeladen, den man eigentlich schon vorher kannte, und zwar aus einem Interview in der Jungen Freiheit. Das war ein gewisser Lazarus Miliopoulos, der hat 2007 in der Jungen Freiheit gesagt, Zitat, der Extremismus kann ideologisch links oder rechts aufgeladen sein, entscheidend ist allein der extremistische Wesenskern, Zitat Ende, was auch immer das sein soll bei diesen allen rein formal operierenden Extremismusdefinitionen. Aber egal. Dann Miliopoulos hat weiter gesagt, in der Bundesrepublik gäbe es eine, Zitat, verzerrte Wahrnehmung der Rechten, Hypersensibilität gegenüber Rechtsextremismus und fehlendes Differenzierungsvermögen bei der Unterscheidung einer extremistischen und einer nicht-extremistischen Rechten, Zitat Ende. Man sieht auch hier wieder, Miliopoulos will eigentlich so eine Verschiebung des Diskurses haben, so eine Verschiebung dahingehend, dass die von ihm sogenannte extreme Linke viel schärfer in den Blickpunkt gerät und die extreme Rechte ein bisschen ein Stück weit rausgenommen wird. Ja, und wie gesagt, Lazarus Miliopoulos, Ende 2009, großer Auftritt bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung auf einer Expertentagung, wo er gesagt hat, eben Ratschläge gegeben hat, wie es in Bayern weitergehen soll mit der Extremismusarbeit. In dem Handlungskonzept der Bayern kann man Folgendes lesen, Zitat, das konsequente Eintreten gegen Extremismus aller Art hat in Bayern eine lange Tradition. Extremisten und Chaoten dürfen in Bayern keine Chance haben. Traditionsbewusstsein, Heimatverbundenheit und Patriotismus der Menschen in Bayern sind ein starkes Bollwerk gegen Extremismus jeder Art. Zitat Ende. Es ist wörtlich so nachlesbar. Also man sieht hier die völlige Auflösung jeglicher Theorie in eigentlich nur noch Ressentiment gegen Chaoten. Anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Aber gut, ich denke, diese Zitate sprechen für sich. Sie sind in Bayern ein bisschen deutlicher, als sie anderswo ausfallen. Aber das bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass solche Tendenzen nicht auch woanders im Gange wären. Gut, damit wäre ich durch. Dann können wir jetzt ja vielleicht weiter diskutieren.